Bayern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Millern Talks. Mein Name ist Alexander Laux und ich freue mich sehr, dass der Urlauber Rupert Fabig wieder am Start ist. Moin Rupert.
Moin, grüß dich.
Ja, du hast ja eigentlich den letzten Teil der Vorbereitung verpasst und hast du schön ein bisschen Fernreise gemacht und so, aber das ist hier nicht das Thema, worauf ich hinaus will. Du bist ja praktisch so unvorbelastet dann zum Spiel gegen Fürth gegangen ins Stadion. Ne? Ich war in der Redaktion, habe das da verfolgt. Größtenteils musst du auch ein paar andere Sachen machen, aber du warst permanent dabei. Und erstmal vorab, mit welchen Erwartungen bist du vor dem Spiel ins Millantor-Stadion gegangen?
Das ist tatsächlich interessant, dieses Vorher-Nachher. Bis das Trainingslager begonnen hat, in dem Max ja war und dann war ich im Urlaub, hatte ich einen sehr guten Eindruck von der Vorbereitung, war zufrieden auch mit der Wahl des Trainers. Ich glaube, Marcel Rapp ist die optimale Wahl gewesen von denen, die verfügbar gewesen sind. Das wirkte alles ganz gut und es ging sukzessive voran. Und ich habe mich gewundert, so vor dem ersten Spiel, wie negativ doch die Erwartungen der Allgemeinheit sind, dass dann alle Experten gesagt haben, ja, St. Pauli werden oben mitspielen, aber für den Aufstieg wird es auf gar keinen Fall reichen. Und vielleicht einstelliger Tabellenplatz, was ich jetzt sehr enttäuschend empfunden hätte, auch immer noch empfinden würde. Und dachte, naja, also warum sollen die nicht jetzt zumindest um Platz 3 bis 5 rum mitspielen? Also guter Trainer, vernünftiges System, gestandene Strukturen im Verein, die Spieler sind jetzt auch nicht komplett inkompetent. Das kann schon was werden. Und aus dem Spiel raus bin ich mit dem Gefühl gegangen.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Naja, also es wirkt schon vernünftig, was da nach vorne geht, aber nach hinten brandgefährlich und vielleicht hat der Kader doch nicht die Qualität, die ich mir vielleicht erhofft hätte, wenngleich als neutral erhoffen vielleicht das falsche Wort ist, aber will ja auch gute Spiele sehen. Und es wird ja auch noch Änderungen im Kader geben, die jetzt vielleicht für die Qualität nicht unbedingt weiterhin förderlich sein werden. Also raus bin ich mit dem Gefühl gegangen, naja, die Experten sind vielleicht doch nicht gar nicht so blind gewesen.
Wobei,
also aber wir reden man darf nach einem Spiel auf keinen Fall irgendwas überbewerten.
Ja, eben. Ich wollte es auch gerade sagen, erster Spieltag muss man sagen. Ne? Und da können bestimmte Mechanismen natürlich noch nicht greifen. Die Mannschaft hat sich schon verändert. Aber dennoch, lass uns da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, Defensivverhalten. Woran hat das gelegen? Das sagt man ja immer so schön, aber interessiert mich wirklich mal, dass du das ein bisschen genauer erklärst. Warum haben sich da doch erhebliche Freiräume ergeben für die Fürther jetzt am Sonntag?
Ich glaube, ein Stück weit muss man das sowieso einpreisen. Also erstmal ganz grundsätzlich, es ist doch ein großer Umbruch im Kader gewesen, was so die Führungsstrukturen angeht. Aber auch was die Ausstellung auf dem Platz betrifft, so die Innenverteidigung, wenn man die sich anschaut, da steht jetzt mit Tomoya Ando ein Spieler von 3 in der Dreierkette, die auch vergangene Saison in der Bundesliga, zumindest in der Rückrunde, meistens von Beginn an gespielt haben. Markus Mathiesen ist neu und David Nemeth ist zwar nicht neu, aber neu dahingehend, dass er in der Startelf ist, dass er auch mal nicht verletzt ist und dass er von Beginn an spielt. Das ist schon mal nicht zu erwarten, dass das von Beginn an funktioniert. Man hat einen neuen Trainer, dessen Philosophie man erst adaptieren muss. Das braucht sicherlich Zeit. Also es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass das jetzt nach einer Saisonvorbereitung funktioniert. Und sie haben zumindest gestern gegen Fürth auch relativ hoch gepresst. Das hat auch zum Beispiel David Nemeth nach dem Spiel gesagt, dass es dann logisch ist, wenn man so riskant in Anführungsstrichen spielt, dass sich auch hinten Freiräume ergeben, wenn der Gegner den Ball erobert und schnell umschalten kann. Die haben ja auch schnelle Spieler gehabt mit Felix Klaus. Und dass dann die Kommunikation nicht immer stimmt, dass man dann sehr, sehr schnell nach hinten arbeiten muss, in den Nahtstellen vielleicht Probleme hat. Fürth hat immer wieder versucht, hinter die Kette zu kommen. Das hat auch geklappt, weil sie auch schnelle Spieler haben, weil St. Pauli da vielleicht ein bisschen das Tempo fehlt. Marcel Rapp hat es nach dem Spiel so beschrieben, dass es gar nicht groß eine schematische Sache war, die er problematisch angesehen hat, sondern eher so die Details, dass sie in Zweikämpfe nicht gekommen sind, dass sie vielleicht den ein oder andere Situation mal bewusster hätten klären müssen, Kopfballduelle verloren haben, Kleinigkeiten, die sich dann addieren, aber wie gesagt, ich hatte schon den Eindruck, wann immer Fürth im gegnerischen Drittel am Ball war, war es brandgefährlich, hat man zum Beispiel beim Gegentreffer gesehen, als Mathiesen dann auch ein bisschen weit weg stand. Das wird sich einspielen in den nächsten Wochen, aber bis dahin gibt es ja auch ein paar Spiele zu absolvieren, in denen es Punkte zu verlieren gibt.
Ja, und ich habe noch vor dem Fernseher, wie gesagt, gedacht, oh, wenn der Keeper nicht so einen Sahnetag gehabt hätte, ne, dann hätte es wirklich übel enden können für St. Pauli.
Also Ben Voll war herausragend. Jegliche Fragen nach der Nummer 1, glaube ich, direkt beantwortet. War ja von vornherein eigentlich klar, dass er die Qualität mitbringt für die zweite Liga. Das haben auch intern alle gesagt. Er hat nach Vorbereitung ein-, zweimal gewackelt. Man darf eben Vorbereitungsspiele nicht überbewerten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Und das ist ein absolut sicherer Rückhalt. Also das ist wahrscheinlich die Position, die am wenigsten Sorge bereiten sollte. Ja.
Wie war es offensiv? Gab es da auch Pluspunkte? Oder
absolut.
Was ist da? Also wie hast du das gesehen?
Absolut. Man erkennt schon, worauf sie hinaus wollen, dass sie viel vom Ball hatten. Die 53% Ballbesitz am Ende haben mich überrascht. Also gefühlt waren es 60%, dass sie viel mehr vom Spiel hatten, optisch sich auch deutlich mehr in der gegnerischen Hälfte bewegt hat, dass sie zum Teil mit Innenverteidigern wie Nemeth, wie Ando mehr sogar in die offensiven Halbräume gerückt sind, dann immer versucht haben, von außen zu flanken. Also Luis Oppi hat, glaube ich, mehr Flanken jetzt geschlagen als in der kompletten Hinrunde der vergangenen Saison. Damit haben sie immer wieder versucht, gefährlich zu werden. 17 Torschüsse sind bei rausgesprungen. Ich fand Branimir Gota relativ aktiv und auffällig in seiner Rolle. Als Zehner hat vielleicht manchmal das Tempo ein bisschen zu sehr verschleppt, wenn er auch hätte schneller direkt umschalten können, spielen können. Man hat aber schon gemerkt, er hat einen Blick für Räume, einen Blick für die Mitspieler, er hat Erfahrung, die er mit sich bringt. Und es sind ja Torchancen bei rausgesprungen, gute Torchancen auch. Ich mich erinnere an die erste, gleich in der, glaube ich, 13. Minute von Martijn Kaas für die zweite Liga, eigentlich ein Top-Stürmer.
Ja.
In der Vorbereitung sehr, sehr gut agiert. Wenn er den macht,
ja, den muss er machen.
Den muss er machen. Das war natürlich wie so ein Schüsschen. Das war der Martijn Kaas aus der Bundesliga, der nichts gebracht hat. In der zweiten Liga, glaube ich, wird das noch kommen. Hara hat ein paar Mal Möglichkeiten, also knapp an den Chancen vorbeigerutscht oder drunter durchgeflogen. Das war okay, muss ich sagen. Die Ecken mit Rogota auch gefährlich geschlagen.
Ja.
Also Offensive ist jetzt nicht unbedingt das Thema.
Haben die Fans das eigentlich auch so gutiert? Also haben die das geschätzt? So ein bisschen aktiveren Spielstil? Das wurde ja in der vergangenen Saison auch zu Recht, glaube ich, auch moniert. Es war jetzt ein bisschen ermüdend so, ne, im Ganzen.
Ich fand die Stimmung okay am Millerntor-Stadion, aber es war generell so, sie gingen nicht mit allzu großen Erwartungen rein. Neue Saison, Fürth also ist jetzt auch nicht der Gegner,
es muss erstmal kommen.
Was, also die Szene, die das Stadion richtig angezündet hat, war eine Defensivszene, als Arkadiusz Pyrka, ich glaube, es war wieder Felix Klaus, der gefühlt in jeder Aktion involviert war, von Fürth weggegrätscht hat auf dem Weg zum Tor und ihm dann noch so ins Gesicht gebrüllt hat, was er gerade gemacht hat, dafür gelb gesehen hat, fand ich nicht ganz so clever, aber es hat zumindest das Publikum nochmal nach vorn gebracht.
Ja.
Oder Ben Voll auch nach einer Parade die Faust in Richtung Südkurve gezeigt.
Ja, also ich fand es eigentlich ganz cool, so dass er das ein bisschen da gezeigt hat, so dass er brennt.
Und an sich fand ich es cool, er sollte es ihm vielleicht nicht ins Gesicht machen, dass er
ihn genau kriegt. Das war vielleicht ein Tick drüber, okay. Aber es gab eine andere Szene, über die wir auch noch sprechen müssen, Rupert. Die Kopfnuss gegen Jones, ne? Es war ja, also ich weiß nicht, hattest du einen Monitor, konntest du die Szene im Stadion gleich nochmal sehen?
Direkt oder? Nicht, weil direkt das war in der Nachspielzeit und wir mussten einen Artikel fertig machen. Ein Kollege ist aber reingegangen, hat sich das angeschaut, ist auch wieder rausgekommen und sein erster Eindruck war, nee, korrekte Entscheidung.
Ja.
Sie gehen beide zum Ball.
Jetzt hast du es wahrscheinlich 10-mal schon gesehen, das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen leichter, aber so ganz eindeutig. Oder wie würdest du es jetzt mit ein bisschen Abstand einschätzen oder beurteilen?
Ich finde die Argumentation von Marcel Rapp, auch David Nemeth, sehr schlüssig.
Vielleicht kannst du auch, vielleicht hat es ja irgendjemand nicht gesehen, dass du es einmal erklärst, also, was passiert ist.
Langer, hoher Ball in Richtung Jones im Strafraum. Jones und Jannis Heuer von Fürth gehen zum Kopfballduell. Ricky J. Jones ist zuerst dran, spitzelt sich den Ball so ein bisschen vor und wirklich einen Bruchteil der Sekunde später rasseln sie ineinander mit den Köpfen. Jones bleibt liegen, die Nase blutet und also sichtlich vor Schmerzen da gerührt. Der Schiedsrichter sagt, es ist ein Unfall gewesen. Beide gehen zum Ball, beide stoßen mit den Köpfen aneinander und daher kein Foulspiel. Mhm. Der Argumentation kann man vielleicht folgen, weil es wirklich so ein ganz kleiner Sekundenbruchteil war. Andererseits, und das ist das, was auch Rapp und Nemeth unter anderem gesagt haben, wenn das Ganze unten mit dem Fuß passiert wäre, sich einer spitzelt sich den Ball vor, danach kommt der Verteidiger, der zwar zum Ball will, aber trotzdem den Spieler abräumt, dann würde man nicht diskutieren. Dann sagt man Foul oder in dem Fall sogar Elfmeter.
Ja.
Und warum ist es oben am Kopf dann ein Unfall? Zumal Nachspielzeit, wenn der Schiedsrichter es so gesehen hat, okay, aber dann muss ich doch eigentlich der VAR melden und sagen, ey, 1-1, Nachspielzeit, es ist ganz knapp, schaust du vielleicht zur Sicherheit nochmal an. Das wäre gar kein Thema gewesen. Das hat mich gewundert, dass das nicht passiert ist.
Ja, ja, also vom Fernseher sah es auch wirklich so aus. Er macht eben den aktiven Kopfball und natürlich wollte er jetzt keine Kopfnuss verpassen. Ja. Aber er trifft ihn nun mal. Also ich habe wirklich gedacht, boah, den muss er eigentlich geben. Und für mich unverständlich, die Experten, Matuschka und so, die haben ja eigentlich auch durch die Bank alle gesagt, boah, da war, glaube ich, das Urteil eindeutig, dass das ein bisschen Pech war für St. Pauli, ne? Ja. Muss man sagen.
Wobei ich fand das Unentschieden letzten Endes gerecht. War St. Gerecht. Pauli hatte mehr vom Spiel, fütterte die klareren Chancen, geht in Ordnung.
Muss man noch was zu den Neuzugängen? Rigotta hast du schon mal angesprochen. Mathiesen, wie hat dir der gefallen? So?
Also Rigotta hat mir gut gefallen. Mathiesen auch. Also man merkt, er ist kopfballgefährlich bei Standards. Er bringt eine unheimliche Routine mit. Er ist natürlich nicht der Schnellste. Das war auch auffällig. Er hat seine Defizite, die sicherlich auch nicht mehr besser werden in dem Alter. Aber durch sein Standing, er ist ja auch im Mannschaftsrat direkt, durch die Erfahrung, durch auch die spielerische Klasse, die er hat, ist er natürlich ein Gewinn. Und zumal man hat ihn und Rigotta ablösefrei bekommen. Das ist dann schon, das sind starke Transfers, muss man so sagen, ja, für die zweite Liga.
Was ist denn deine Einschätzung, was sich auf dem Transfermarkt noch tun wird jetzt?
Ja, es sollte sich schon noch ein bisschen was tun. Es hat sich jetzt noch ein bisschen bereits was getan. Ronny Jansson gekommen, Außenverteidiger. Sicherlich jetzt eher jemand für die Tiefe des Kaders, Gisli Thordarson, ein Isländer, der vielleicht auch perspektivisch jemand für von Beginn an ist, jetzt aber erstmal verletzt ist, sich am hinteren Oberschenkel was Muskuläres zugezogen hat. Aber es gibt natürlich zwei Positionen, auf denen wahrscheinlich noch was passieren muss, beziehungsweise drei, ein dritter Torwart, dass der noch kommen muss, ist klar, aber dann,
ja,
das können wir vernachlässigen. Erik Smith wird an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch gehen und Joel Shima Fujita sehr, sehr wahrscheinlich auch noch. Für beide Spieler wird es noch gute Beträge, glaube ich, geben, auch wenn Smith hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag. Das wird aber auch sicherlich was im unteren Millionenbereich werden und Fujita, der noch 3 Jahre Vertrag hat, da kann man schon ordentlich was verlangen für einen Spieler seiner Klasse. Das ist sehr gut. Ich glaube, dass nur ein kleiner Teil des Geldes reinvestiert wird in neue Verpflichtungen. Aber auf den Positionen muss ich natürlich noch was tun. Spielerisch sicherlich dann ein Qualitätsabfall, weil ein Smith, auch wenn er jetzt nur 5 Minuten ohnehin noch gespielt hat, und ein Fujita, der von Beginn an gespielt hat, kannst du wahrscheinlich in der zweiten Liga von der Qualität her nicht 1-1 ersetzen.
Ja.
Aber vielleicht kannst du ja noch ein bisschen auch was für die Tiefe machen und dadurch den Kader eine festere Struktur geben. Du kannst ja jetzt auch nicht für 5 Millionen wen holen, der sprengt das ganze Gehaltsgefüge in der zweiten Liga. Das geht einfach nicht. Also da muss man die Erwartungen, glaube ich, auch zurückschrauben.
Logo, was ist dein Tipp? Wo geht Smith hin? Bleibt er in der Bundesliga?
Ja.
Welcher Verein?
Da würde ich noch nicht zu viel verraten. Da kommt vielleicht in den nächsten Tagen ein bisschen Geschichte dazu, aber kann mir schon vorstellen, dass er in der Bundesliga bleibt.
Okay, ich bin gespannt. Einer, der auch nicht mehr da ist, das erste Mal quasi so, war Jackson Irvine. Unser Kollege Julius Allzeit hat auch ein paar Fans befragt und so, da ist der Abschiedsschmerz schon noch da gewesen. Wie ging dir das denn?
Der Abschiedsschmerz war jetzt überschaubar, weil ich am Ende sagen musste, beide Seiten, also Irvine von St. Pauli von Irvine, wirkten einander überdrüssig. Und zumindest ich persönlich wirkte dieser ganzen Geschichte überdrüssig. Es hat dann irgendwann einfach nur noch genervt. Das Beispiel für mich ist, er ist vergangenen Mittwoch gewechselt, heute ist Montag und wir reden immer noch über ihn. Und es ist verständlich, dass wir immer noch über ihn reden, weil es immer noch ein Thema ist. Aber irgendwann muss es auch mal gut sein, finde ich. Also es waren dann so viele Kleinigkeiten, die sich addiert haben. Man war dann irgendwie einfach ermüdet des Ganzen. Von daher, ich finde, es ist die richtige Entscheidung, dass jetzt ein Schlussstrich gezogen wurde für alle Seiten, für St. Pauli. Ist ein verdienter Spieler, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber jetzt nur die reine Bewertung des Verkaufs. Man hat für einen 33 Jahre alten Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, noch eine Ablöse generiert. Sehr gut. Man hat den Umbruch weiter vorangetrieben, auch in der Führungsstruktur, mit der man ja auch nicht ganz zufrieden war. Man ist irgendwann, man hat sich dieses Problem der Kapitänsfrage erspart. Irwan, der während der ganzen Vorbereitung nicht dabei war, der letzte Überbleibsel des Mannschaftsrats der vergangenen Saison ist, Mal Smith ausgenommen, macht man jetzt Irwan zum Kapitän, der während der Vorbereitung gefehlt hat, auch verletzt war lange. Wie kann man das begründen? Eigentlich steht auch immer noch so ein Transfer im Raum. Oder man macht David Nemeth zum Kapitän, entzieht Irwan die Binde. Wie kommt das an? Das wäre auch komisch gewesen. Ja. Und vor allem, was ja immer ein bisschen kurz kommt, sportlich ist es okay. Also Irwan wäre sicherlich in der zweiten Liga ein guter Spieler gewesen, hat aber auch diverse Verletzungen gehabt. Und dann ist es okay, dann noch eine Ablöse zu generieren, muss ich sagen. Dann, also alle jetzt ganz nüchtern betrachtet, ohne alle Sentimentalitäten.
Ja, ja. Er war natürlich so das Aushängeschild der Mannschaft. Ne? Er war im Sportstudio und so. Ja. Und das war der Spieler, den man so mit St. Pauli verbunden hat. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, und das wird sich aber wahrscheinlich erst finden müssen, so, er war identitätsstiftend. Mhm. Ne? Also wofür, was ist die neue St. Pauli-Identität? Ne? Und mit der neuen Führungsstruktur, wofür wird diese Mannschaft stehen? Das ist jetzt noch alles viel zu früh. Aber was ist deine Vermutung?
Also, um noch ein letztes zu Irwan zu sagen, es war ja nicht nur so, dass St. Pauli ihn da rausgemobbt hat, wie ja zum Teil auch gesagt wurde, sondern letzten Endes war es ja dann auch sein Wunsch zu wechseln. Er war in Japan im Urlaub.
Hat Bornemann jetzt auch am Rande des Spiels erzählt.
Genau, ne? Also er hat sich vielleicht auch nicht mehr wohl dort gefühlt, warum auch immer, vielleicht auch, weil seine ganzen Kumpels weg waren aus der vergangenen Saison und er sich woanders gesehen hat, und es war ja dann auch sein Wunsch zu wechseln, dem St. Pauli sicherlich auch sehr bereitwillig entsprochen hat. Und die Frage, ob er noch die Identifikationsfigur war, hinter der sich alle versammeln konnten, ist ja auch eine andere, weil ja auch Teile der Fanszene, ich kann es überhaupt nicht beziffern, wie groß das ist, ob es nur ein Bruchteil war, ob es 50-50 ist, ob es eine Mehrheit war, hat er auch nicht mehr hinter sich gehabt, und vielleicht auch Teile der Mannschaft. Es waren einfach zu viele Nebenbaustellen, die aufgemacht wurden, zum Teil selbstverschuldet, zum Teil fremdverschuldet, und ja, dann ist es der richtige Schlussstrich. Zur neuen Identität, wofür St. Pauli stehen wird, sicherlich für einen Ballbesitzfußball, für einen Offensivfußball, für dann auch wieder attraktiveren Fußball, auch ein Stück weit logisch. Wenn man in der Bundesliga ist, muss man auch defensiver stehen als Verein wie St. Pauli. Genauso logisch, wenn man absteigt, macht man meistens mehr mit dem Ball, weil man eine der qualitativ besseren Mannschaften ist. Dafür wird man stehen. Wer sind die neuen Identifikationsfiguren? Ich weiß nicht, ob es ein David Nemeth ist. Also ich finde ihn so sympathisch und ein super Typen und großartig. Und er ist auch so, geht das so demütig an, die Kapitänsrolle. Das ist eine unglaubliche Ehre für ihn, ob er jetzt die Schleife, auf Österreichisch gesagt, trägt oder nicht. Er möchte auf jeden Fall vorangehen und mit Positivität für den Verein stehen. Er ist natürlich jetzt nicht so eine Strahlfigur wie ein Jackson Irwan, muss er vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht ist die neue Identität wieder das Kollektiv bei St. Pauli. Das kann ja auch sein.
Absolut. Lass uns mal ein bisschen vorausschauen. Die Woche ist ja kurz. Am Freitag geht es schon wieder weiter. Gerade für den Coach ist es ein besonderes Spiel. Ja. Was erwartest du bei dem Spiel in Kiel?
Oh, Kiel ist natürlich ein Gegner mit der Spielweise von Tim Walter. Auch das ist ja noch eine andere Trainergeschichte, der auch immer ein herausragendes Verhältnis zu St. Pauli hatte in seiner Vergangenheit. Ist natürlich eine Mannschaft, die prädestiniert ist, mit der Spielweise St. Pauli Schwierigkeiten zu bereiten, wenn Fürth das bereits gelungen ist. Also ich glaube, da muss St. Pauli schon Schritte gehen im Defensivverhalten. Für Marcel Rapp, ja, sicherlich ein emotionales Spiel. Er hat es aber schon sehr, sehr gut abgeräumt. Er hat gesagt, also er kennt Holstein Kiel genauso gut, wie er Greuther Fürth gekannt hat. Er guckt sich so viele Spiele an, er ist perfekt auf jeden Gegner vorbereitet. Und ist auch, glaube ich, eine ehrliche Antwort, weil er kennt ein paar Spieler etwas besser, aber mittlerweile ist ja jeder so gut gescoutet und man hat da ganze Teams von Analysten für. Der kennt jetzt keine Geheimnisse von Holstein Kiel, die er von Greuther Fürth nicht gekannt hätte oder vom 1. FC Kaiserslautern dann nicht kennen wird. Er muss ein paar Hände mehr schütteln und kennt ein paar mehr Leute im Umfeld. Und das war es dann aber auch, glaube ich. Also, ja, emotionales Spiel sicherlich, aber irgendwann mussten sie ja gegen Holstein Kiel spielen. Jetzt ist es das erste Auswärtsspiel, aber hätte auch am 12. Spieltag passieren können. Irgendwann bleibt es eben nicht aus.
Ich bin schon sehr gespannt. Robert, du wirst auch im Stadion sein. Richtig. Und wirst das live verfolgen. Und Ja, wir werden uns dann am kommenden Montag nach dem Kiel-Spiel dann wieder sprechen und werden dann die nächsten Analysen treffen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ihr könnt uns auch, wer das über die Podcast-Geschichte verfolgt, auch bei YouTube sehen. Und bleibt uns gewogen und bis bald. Danke dir, Rupert.
Sehr gern, bis dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.